Paulus weist also auf das Gericht für Christen immer wieder hin, um zu ermutigen, um zu ermuntern, hier zu leben, immer mit dem Blick auf das Ende, dass es sich vom Ende her lohnen wird. Das ist ein ganz neuer Gedanke wahrscheinlich des Gerichtes für manche von uns, dass die ersten Christen, dass Paulus sich auf das Gericht gefreut hat. Dann werden wir endlich allen Krempel los, der verbrennt nämlich. Und das, was wirklich in unserem Leben wertvoll ist, das wird uns ganz bewusst vor Augen geführt. Das Gold ohne Schlagge wird uns vor Augen geführt. Und vieles, vieles, vieles werden wir dann überhaupt erst erfahren. Die Sinnhaftigkeit unseres Lebens wird uns dann in einer Panoramasicht vor Augen geführt. Wir haben allen Grund, uns darauf zu freuen. Nun, magst du die Einschränkung noch empfinden und sagen, ja, das gilt vielleicht für Leute, die ihren Glauben eben überwiegend so leben, dass am Schluss auch noch Gold, Silber und Edelstein übrig bleibt. Aber wenn jetzt bei einem vor allen Dingen Holz, Heu und Stroh im Leben ist, was ist denn mit einem Christen, der wohl wiedergeboren war, der wohl gerechtfertigt wurde im Glauben und erlöst ist, der bekehrt wurde, aber der dann überwiegend Unsinn gemacht hat in seinem Leben oder auch demonstrativ abgewichen ist, verliert der sein Heil nicht. Deshalb müsst ihr 1. Korinther 3, Vers 15 noch dazu lesen. Was ist jetzt, wenn jemand überwiegend Holz, Heu und Stroh hat? Dann wird er doch, wenn er durchs Feuer hindurchgeht, nicht einfach nur unverändert dort oben ankommen und nicht nur mit Freude oben ankommen, sondern sein Lebenswerk verbrennt ja dann, weil in seinem Leben kaum etwas an Gold, Silber und Edelstein war. In der Tat, wie durchs Feuer hindurch. Und diese Formulierung hat die katholische Tradition zur Entfaltung dann des sogenannten Fegefeuers und der Lehre und Vorstellung verwendet. Das ist eine der Grundlagen. Freilich, was Paulus meint, ist nicht, dass der so lange auf Gasflamme gehalten wird, bis er alle Qualen abgelitten hat, sondern das durchs Feuer hindurch bedeutet ja nur, alles fällt ab, was unwesentlich ist. Und was ist jetzt, wenn bei einem, entweder weil er gerade in der Todesstunde sich erst bekehrt hat oder weil er dann vom Glauben abgewichen ist und hat Mist gemacht und hat moralisch total daneben gelegen, also wenn bei dem gar nichts übrig bleibt an Positivem? Er selbst aber wird gerettet werden. Er selbst aber wird gerettet werden. Autoste sotesetai, im Griechischen steht es richtig, gehämmert. Er selbst aber wird gerettet werden. Zwei Kapitel weiter, 1. Korinther 5, 1 folgende, hat Paulus gleich ein konkretes Beispiel. Da gibt es einen, der im evidenten Ehebruch lebt. Der hat nämlich eine sexuelle Beziehung zu seiner Stiefmutter angefangen, also zur zweiten Frau seines Vaters. Wir wissen jetzt nicht genau die Umstände, ob die Eltern sich geschieden haben oder ob der Vater Witwer war und hat wieder geheiratet. Der lebte im Ehebruch also mit seiner Stiefmutter, der zweiten Frau seines Vaters. Und er ließ sich nicht ermahnen, er war auch nicht bereit, das zu ordnen, sodass ihm vergeben werden konnte, sondern er beharrte darauf. Und die Gemeinde hat das einfach durchgehen lassen. Und Paulus aus Distanz sagt, das geht nicht, ihr könnt das nicht einfach in der Gemeinde tolerieren, sondern wenn der nicht bereit ist, Buße zu tun, bleibt euch nichts übrig, als ihn von der Gemeinschaft so lange auszuschließen, bis er diese Verhältnisse geklärt hat. Das heißt also, in einem Fall eines schweren moralischen Vergehens hat Paulus bis hin sogar zum Gemeindeausschluss. Wir kennen das auch bei Matthäus 18. Nicht, wenn jemand sündigt an dir, dann konfrontiere ihn selber. Wenn das nicht hilft, dann mit zwei anderen. Und wenn das nicht hilft, dann mach es vor der ganzen Gemeinde, dass du den Fall klärst. Also die frühe Gemeinde hat durchaus ein rabiates Fehlverhalten sanktioniert durch Ermahnung, Ermunterung und Aufforderung, das zu korrigieren. Und im Grenzfall, also im Judentum, nicht damit wir es klar haben, und nach dem Gesetz des Mose müsste der hingerichtet werden. Nicht Todesstrafe wurde aber nie praktiziert bei der Urgemeinde, sondern die härteste Strafe, die man hatte, war, dass man jemand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen hat und hat ihm dem Gericht Gottes anbefohlen. Nicht rächet euch nicht selber, meine ist die Rache, spricht der Herr, sondern es ist Gottes Sache. Nicht, aber der Gemeindeausschluss war also die härteste Strafe, die die frühe Kirche kannte. Und auch da noch, obwohl der ja nun wirklich einen Hammer sich geleistet hat und nicht bereit war, das zu korrigieren. Da sagt Paulus, ich rechne fast damit, dass den sogar eine Krankheit trifft. Also er denkt, dass Gottes Gericht schon in diesem Leben an ihm wirksam wird, nicht? Und er infolge der Krankheit dann gestraft wird. Also selbst das erwägt Paulus. Aber er stellt klar, nach seinem Leib ist alles verloren. Das heißt, das irdische Leben ist für den, wenn er in der Sünde verharrt, fruchtlos, geistlich gesehen fruchtlos. Aber nach dem Geist wird er gerettet werden. Nach dem Geist, in Hinsicht auf das ewige Leben, wird er gerettet werden, trotz dieser rabiaten Verfehlung. Die Frage also, gibt es bei Paulus Heilsgewissheit, ist bei Paulus ganz eindeutig positiv zu beantworten. Und dieses Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, gilt in der Tat sogar, wenn ein Christ moralische Vergehen begeht oder ein Christ auf sein Leben schaut und sagt, aber das, was ich nach meiner Bekehrung gelebt habe, ist vom Ende her gesehen doch so, dass der Himmel allen Grund und alles Recht hätte zu sagen, also wir haben dir so viel Gnade geschenkt und wir sehen jetzt überhaupt keine Bewährung der Gnade und da wollen wir doch mal revozieren, nicht? Wir rufen es zurück, also du kriegst das ewige Leben doch nicht, nicht. Also auch wenn ein Mensch auf sein Leben schaut und so bilanziert, dass er sagt, eigentlich habe ich mein Heil ja verwirkt. Petrus ist ein Beispiel für die Urgemeinde gewesen und für das Neue Testament, für einen Berufenen, der seine Berufung verspielt hat. Nicht in der Verleugnung Jesu, das ist noch schlimmer als moralische Vergehen, oder in der Irrlehre ist auch schlimmer als moralische Vergehen, aber Petrus hat Christus verleugnet und Christus hätte allen Grund gehabt, zu sagen, erinnerst du dich nicht, Petrus? Matthäus 10, in der Aussendungsrede habe ich euch gesagt, wer den Menschensohn bekennt vor den Menschen, zu dem wird der Menschensohn auch am jüngsten Tag vor dem himmlischen Vater stehen. Wer aber den Menschensohn verleugnet und ablehnt auf dieser Erde, der darf nicht darauf hoffen, dass der Menschensohn für ihn eintritt. Also Jesus hätte völlig nach Vereinbarung gehandelt, vertragsgemäß gehandelt. Wenn er an Ostern gesagt hätte zu den Frauen, geht hin und sagt zu den Männern, die einmal meine Brüder waren, Edge, das habt ihr davon, jetzt lebe ich und Maria und die anderen Frauen sind dabei und ihr habt euch selbst rausgeworfen. Sagt er aber nicht, sondern er sagt, geht hin und saget meinen Brüdern. Das heißt, er nimmt sie neu auf. Johannes 21 ist die Neueinsetzung des Petrus, die Neubeauftragung, weide meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn dort, dreimal hast du mich lieb? Beim zweiten Mal dachte er noch, habe ich nicht deutlich genug geredet. Und als Jesus das dritte Mal fragt, hast du mich lieb, zuckte er zusammen und kapierte es. Und dann wusste er auch ganz genau, warum da ein Holzkohlefeuer war in einem Korb. Denn das genau kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. An der Stelle Johannes 21 die Einsetzung. Und dasselbe Wort des Holzkohlenfeuers in diesem Korb kommt bei der Verleugnung des Petrus vor. Das war das Déjà-vu, das war das Wiedererkennen des Petrus, nicht? Christus hat ihn noch einmal angenommen und hat ihn neu eingesetzt. Also in der Tat, diese Heilsgewissheit gilt für Christen auch angesichts ihres Versagens. Und insofern gibt es bei Paulus und im Johannesevangelium ganz eindeutig, das sind die beiden Säulen für Heilsgewissheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Ich darf wissen, dass Christus mich festhält. Jetzt sagen viele, ich darf das hoffen, aber ich kann es nicht wissen. Ich kann Gewissheit haben, aber ich darf keine Sicherheit haben. Das ist eine klassische in Gemeinden, Gemeinschaften und auch in Kirche und Theologie, dass man unterscheidet zwischen der Certitudo, der Heilsgewissheit, dem Hoffen, dass ich ewiges Leben bekomme und Christus mich hält, und der abgelehnten Securitas, der Sicherheit. Bei Securitas fällt uns immer eine Versicherung ein, nicht? Also wir haben keine Versicherung, wir haben keine Sicherheit, dass wir das Heil haben. Aber die sensiblen Christen unter euch sagen, ja, was hilft mir denn das jetzt? Bin ich jetzt nur gewiss? Ja, was heißt denn nur gewiss, nur hoffend? Dann hänge ich ja immer in der Luft. Und wo hört Gewissheit positiv auf und fängt Sicherheit falsch an? Damit hat man vielen Christen Druck gemacht. Nicht, dass man ihnen sagte, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und dann haben sie jeden Tag gesagt, oh, was weiß ich denn, ob ich es morgen noch tue. Und es war keine Liebe, sondern es war nicht der Geist der Sklaverei und der Angst. Nicht? Denn der Bibelvers geht weiter. Warum sollen wir in der Haltung der Demut unser Heil ausleben? Nun, weil es Gott alleine ist, der uns wollen und Vollbringen schenken kann. Deshalb sollen wir demütig sein. Was ist also der Unterschied zwischen einer richtigen Heilsgewissheit und einer falschen Heilssicherheit? Es ist so einfach, wie es nur sein kann. Könnte ich euch doch alle Fragen des Lebens so beantworten vom Evangelium her. Eine richtige Heilsgewissheit ist Christus Gewissheit. Und eine falsche Sicherheit ist Selbstsicherheit. Das heißt, das, was du haben darfst, ist die absolute Sicherheit. Christus hat mir versprochen, dass er mich festhält. Christus hat mir versprochen, dass er mich festhält. Das ist Heilsgewissheit, wie du sie haben sollst. Und er hat gesagt, ich bleibe dir treu, selbst wenn du mir untreu wirst. Nicht sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Deshalb endet mein Lied zu Römer 8, da habe ich mich nicht verschrieben, als ich es geschrieben habe. Nicht sollte ich dir untreu sein, bleibe du dir selber treu. Ich bin mir gewiss, Gott hält sein Wort. Und sein Wort, seine Verheißung ist, ich komme mit dir im Himmel an. Ich kriege dich da rein. Das darfst du wissen. Nicht Heilsgewissheit positiv ist nicht eine Einschränkung von Gewissheit, sondern es ist eine richtig feste Sicherheit. Christus hat es mir versprochen. Was ich nicht sagen kann, ist, das wäre nämlich Selbstsicherheit. Ich hab's ergriffen. Ich bin schon vollkommen. Ich bin schon am Ziel angekommen. Ich bin mir meines Heiles gewiss, denn ich bin ein guter Christ. So wie ich mich für Christus entschieden habe und so wie ich die Heiligung lebe, da können mich auch tausend und Myriaden von Engeln nicht mehr von der Himmelstür wegkriegen. Nicht ich marschiere da durch, die gucken nur so. Das ist Heilssicherheit. Und wenn wir bei Nichtgläubigen arrogant rüberkommen, guck mal, ob es nicht daran liegt, dass wir nicht Heilsgewissheit verkündigen, sondern Selbstsicherheit. Nicht? Mir sind schon viele Fromme begegnet, die waren selbstsicher, arrogant. Nicht? Und die haben dann Landeskirchlern gegenüber gesagt, ihr glaubt ja gar nicht, ihr kommt ja eh alle in die Hölle, ich aber komme in den Himmel, denn ich habe den rechten Glauben und ich gehöre zur richtigen Gemeinschaft und nur wer zu uns gehört. Nicht? Und dann gibt es noch geschlossene Brüder und halboffene Brüder und offene Brüder. Und dann darfst du aber als geschlossener Bruder keine halboffene Schwester heiraten. Nicht? Dann ist das schon, bist du schon wieder vom Glauben abgefallen. Also das ist so eine Sektiererei, wo man sich seiner eigenen Sache ganz sicher ist und sagt, nur wir haben es, nur ich hab's und nicht, ich bin gehalten von Christus. Also, du darfst deines Heiles dir gewiss sein, einschließlich all deines Versagens. Denn Christus hat es dir versprochen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Christi. Aber wir haben keinen Grund, arrogant zu sein, überheblich zu sein. Nicht? Und das ist auch der Punkt, warum Paulus in Philipper 2, 12 und 13 es formuliert. Bei den Philippern gab es einige, die sagen, wir sind schon Teleoi, wir sind schon Vollkommene. Wir brauchen auch keinen Apostel, keine Belehrung mehr. Wir sind schon am Ziel angekommen. Wir haben Christus ergriffen. Wir haben die Erkenntnis. Stimmt ja alles, dass ihr das am Ende der Woche auch sagen könnt und dass ihr es jetzt schon sagen könnt, weil ihr so tolle Menschen seid. Aber wenn ich mich da arrogant drauf zurückziehe, dann sagt der Paulus, halte mal, bleibt mir schön demütig. Mit Furcht und Zittern ist eine Umschreibung für die Haltung der Demut. Warum ist Paulus selber immer demütig, auch als Apostel? Weil er genau weiß, nur weil ich gehalten werde, bin ich noch dabei. Und so sagt Paulus in Philipper 3, dann ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich schon vollkommen bin oder dass ich es schon erreicht habe. Ich jage ihm aber nach, ich bin unterwegs, ich möchte dabei sein, mit Furcht und Zittern in Demut möchte ich immer weiterkommen, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Heilsgewissheit ist, ich weiß, Christus hat mich ergriffen und er hat mir gesagt, er hält mich fest. Heilssicherheit ist, ich bin vollkommen, ich bin super, ich kann das schon alleine, ich bin der kleine Christus. Und an mir kommt keiner vorbei und ich komme sowieso in den Himmel, egal was ich tue. Das ist arrogant. Der hat nichts von der Gnade verstanden. Also seid euch eures Heiles gewiss. Und selbst in solchen Grenzfällen formuliert es Paulus aus, so wenig wir uns wünschen, dass einer von uns in so einen Grenzfall gerät. Aber auch da ist es ganz entscheidend, auch wenn Christen, die all das verstanden haben, sündigen und inkonsequent werden, ist es ganz entscheidend, dass wir stolpern und dass wir hinfallen, das mag vorkommen. Wir müssten es nicht, aber es mag vorkommen. Wichtig ist, dass wir aufstehen. Und der andere Satz, du kannst noch so weit von Christus weggelaufen sein als Christ. Es ist nur ein Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Denn er war immer bei dir. damit du sofort bei ihm bist, wenn du dich umwendest und zu ihm hinwendest und Hilfe suchst. Ja.
Das heißt doch, dass derjenige, der vom Glauben abfällt oder der den Glauben verliert, dass der dann endgültig verloren ist. Und das ist jetzt die Frage für mich, weil auf der anderen Seite kann ich doch diese Hoffnung haben, dass ich eben nur diesen Schritt entfernt bin. Auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, ganz nah bei Christus war und dann durch irgendwelche Dinge abgewandert bin oder,
ja.
Oder mich verirrt habe.
Ja, Heilsgewissheit bedeutet ja genau, dass ich für mich selber, jetzt nicht spekulierend über andere, für mich selber wissen darf, Christus hat mir versprochen, dass ich nicht mehr vom Glauben definitiv abfallen kann. Ich kann Krisen haben, ich kann Anfechtungen haben, ich mag ihm weglaufen, ich mag sogar schlimme Dinge tun und dennoch hat Christus versprochen, mich zu halten. Jetzt gibt es im Neuen Testament durchaus ja Beispiele, wo Menschen zur Gemeinde gehörten, und das kennt ihr von eurer eigenen Erfahrung, vielleicht sogar gepredigt haben oder vielleicht warst du sogar bei dem mal im Jugendkreis und dann fällt er vom Glauben ab und will definitiv nichts mehr davon wissen. Da gibt es das Neue Testament zwei Antworten, zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder der Mensch, Frau oder Mann, war wirklich erwählt und berufen und gerechtfertigt und wiedergeboren und erlöst. Er war von Christus ergriffen. Dann hat Christus versprochen, hält er ihn auch fest und holt irgendwann zurück. 1. Korinther 5, Paulus hat gar nicht mehr die Hoffnung, dass er den zur Umkehr bringt im Leben, sondern er sagt, sein Leben wird vermutlich völlig fruchtlos, ungeistlich, fleischlich zu Ende gehen, aber nach dem Geist wird er dennoch gerettet sein. Das heißt also, wer wirklich dabei war, der wird auch gehalten. Jetzt gibt es Fälle, allemal von Antichristen, das heißt Leute, die fromm erzogen waren, die aus den eigenen Reihen kamen, und dann vom Glauben abgefallen sind und umso schärfer die Kirche und Christus bekämpfen. Von denen sagt das Neue Testament, sagt auch Paulus, die Zerstörer des Tempels Gottes werden zerstört. 1. Johannes 2, die Antichristen sind schon aufgetreten, sie kamen von uns, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie auch bei uns geblieben. Das heißt, es gibt zwei Fälle, Petrus und Judas. Petrus und Judas, das sind die beiden neutestamentischen Antworten. Petrus hat versagt, aber weil er ein wirklich Erwählter und Berufener war, hat Christus ihn neu angenommen, trotz seines Versagens. Judas, der Verräter, wird von vornherein beschrieben, nicht, lest das Johannesevangelium, nicht, einer wird nicht dabei bleiben, einer war nicht wahrhaft erwählt und Christus wusste auch schon, wer dieser eine ist. Die anderen haben es aber noch nicht gewusst. Und insofern sind Judas und Petrus die beiden Repräsentanten für das Phänomen Versagen von Gemeindemitgliedern. Versagen von Gemeindemitgliedern. Das Entscheidende ist jetzt nun, wenn einer aus unserer Gemeinde durch sein moralisches Fehlverhalten oder durch seine Zweifel oder durch seine Polemik, sein Rausgehen aus unserer Gemeinschaft und seine Lästerungen und seine despektierlichen Äußerungen uns begegnet, wir können nicht sagen, ist er Judas oder ist er Petrus. Das weiß nur Christus. Das, was wir tun können, ist natürlich um sie ringen, für sie beten, in der Hoffnung, dass wir sie wiedergewinnen. Nicht Kontakt halten zu ihnen, in der Hoffnung, dass wir die Stunde erwischen, wo sie nach 1000 Schritten den einen Schritt zu Gott zurück tun wollen. Nicht? Aber wir schauen nicht ins Herz und wir sind auch nicht Richter, wir sollen andere gar nicht beurteilen. So wenig wir ja andere beurteilen sollen, sind sie schon richtig gläubig oder nicht. Nicht, das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern wir sollen ja immer umeinander werben. Und so können wir auch, wenn einer sich von der Gemeinde entfernt, nicht definitiv sagen, ist er nur einer, der zeitweilig seine Berufung verleugnet, aber Christus holt ihn zurück, wenn es am jüngsten Tag ist, oder ist er einer, der wohl kommt und dann aber in Distanz ist. Und dass es das gibt, kennt ihr bis heute, ich kenne es an der Uni, die aggressivsten Theologieprofessoren und für die gläubigen Studenten auch die schlimmsten Herausforderungen sind Professoren, die mitten aus dem Pietismus kommen, Pietistische Erziehung in Württemberg, Brüderbund, Hahnsche Gemeinschaft. Und die gehen so aggressiv dann wieder zurück wie ein Hornissenschwarm. Nicht? Und für die Studenten und auch für mich sind die eine Plage, nicht? Weil die nicht mehr sachlich sein können. Das hat doch mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Nicht? Die rasten richtig aus, nicht? Also als wären sie besessen. Nicht? Insofern dieses Phänomen des Verräters, des Antichristen, der aus der eigenen Mitte zu kommen scheint und dann zum schlimmsten Feind wird, gibt es bis in die Gegenwart hinein. 1. Johannes 2, nicht, habt ihr das da sehr schön beschrieben, zur Frage, wer sind eigentlich die Antichristen? Nicht, die gefährlichsten Antichristen kommen aus den eigenen Kreisen. Nicht? Und ich kann auch nicht sagen, aber ich habe mal eine gute Predigt von dem gehört. Nicht? Also das ist der Punkt, es gibt auch gute Fußballer und es gibt auch gute Tänzer, nicht? Die haben Goldstar gemacht und dann sagen sie, jetzt will ich nicht mehr tanzen. Da sagt man, ah, anschießen, ja, wieso tanzt der nicht mehr, der hat doch Goldstar gemacht. Nicht? So kann man auch in der Gemeinde, so kann man predigen, so kann man auch Mitarbeiter sein. Auch bei der Feuerwehr gibt es ganz gute Leute und dann sagen sie, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr oder im Jagdverein. Das heißt also, wenn jemand top ist in seinem Geschäft, heißt das nicht, dass er schon ein wiedergeborener Christ ist. Insofern, dieses Phänomen gibt es und irritiert immer wieder die Gemeinden. Für uns ist nur wichtig, und das ist das Entscheidende für die Seelsorge, wenn einer zu dir kommt und sagt, ich habe Angst, weil ich mich kenne, ich könnte mein Heil verspielen, ich könnte das vergessen, was wir hier miteinander feiern, und ich traue mir nicht selber nicht über den Weg. Das sind die Fälle, wo wir Heilsgewissheit zuzusprechen haben. Nicht? Das ist der Fall, wo wir sagen müssen, du darfst es nicht nur vage hoffen, du darfst es wissen. Christus hat dich ergriffen, der lässt dich nie mehr los. Und wenn man unsicher ist, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Gebet erinnert, ich habe eins der Gebete so gesprochen, ich habe das als junger Christ gemacht, auch schriftlich habe ich es gemacht, dass ich gesagt habe, Herr Jesus Christus, ich verschreibe mich dir mit meinem ganzen Leben. Das, was ich jetzt sehe und was ich erkannt habe, ist so super, dass ich das nie mehr verlieren will. Und weil ich mich kenne, weiß ich ganz genau, ich werde im Alltag das wieder verpennen und vergessen. Und deshalb kommt eine Handlungsanweisung für einen ungehorsamen Hans-Joachim. Stell dich mir in den Weg, hol mich zurück. Wenn ich Nein sage, ignoriere es einfach. Das, was ich heute an Ja sage, gilt für alle Zeit. Heute bin ich wach, heute bin ich klar. Klarer kann ich nie im Leben werden, als ich jetzt bin. Nicht? Und deshalb gebe ich es dir schriftlich. Und der Himmel hat es offensichtlich aufgehoben, denn ich bin immer noch dabei. Ich habe Theologie studiert und hätte allen Grund gehabt, irritiert zu sein. Und bin durchmarschiert, als gäbe es das gar nicht, Anfechtung. Und nicht, weil ich ein toller Hecht bin, sondern weil Gott, ein guter Gott ist. Nicht? Das ist wunderschön, das zu haben. Und wenn du dir nicht über den Weg traust, dann gib doch einfach Gott die Erlaubnis, dich immer einzuholen, dir immer zu begegnen und dich immer wieder zurückzuholen. Und diese Heilsgewissheit müsst ihr zusprechen, denn sonst wissen die Leute nicht, was Heilsgewissheit ist und wissen nicht, was unbedingte Liebe ist. Unbedingte Liebe heißt, egal was du tust, egal was passiert, ich werde dich vollkommen lieben. Das ist vollkommene Liebe.
Also habe ich die Chance nicht verspielt, wenn ich nur den Schritt zurück machen will?
Nein, eben nicht, weil er diesen Schritt zurück nicht akzeptiert. Wenn ich ihm vorher gesagt habe, nimm mich beim Wort und ich gehöre dir. Er holt mich.
Wenn ich gläubig bin und ich mache den Schritt von ihm weg,
ja. Nein, absolut nicht. Nach Paulus und nach Johannes ganz klar bezeugt. Ich betone das so, weil es andere Schriften gibt, wo Stellen dann wieder offen sind. Nicht? Aber nach Paulus und Johannes ist es ganz eindeutig genau so. Ich habe meine Möglichkeit nicht verspielt. Nicht einmal Petrus hat sein Heil verwirkt. Das heißt, er hat sein Heil verwirkt, kannst du gerne sagen. Er hat seine Berufung verspielt, aber Christus hat ihn nicht verworfen. Er hat neu mit ihm angefangen. Und insofern kann ein Mensch sein Heil verspielen? Ja. Gibt Gott einen Menschen auf? Nein. Nicht das ist das Geheimnis. Als kleiner Junge bin ich gerne mit meinem Großvater, damals lebten wir noch in Köln, in der Eifel gewandert. Da gab es auch wunderschöne Wanderwege, nicht ganz so hohe Berge. Und wenn es dann ein bisschen gefährlich wurde, dann haben wir Männer uns gegenseitig gesichert. Wir haben uns festgehalten. Das heißt, ich habe eine Patschehand um den kleinen Finger meines Großvaters gelegt und er mit seiner professionellen Sicherungsverwahrung, nicht, hat also den Zeigefinger und den Daumen genommen und mein kleines Handgelenk umfasst. Und ich Patschehand, er große, großväterliche Hand, wir haben uns gegenseitig gehalten. Nicht? Und ich habe gesagt, Opa, ich halte dich fest. Ja, sagt er. So betest du, Herr Jesus Christus, ich werde immer an dir festhalten. Er sagt, ja, sagt er. Nicht? Und wenn ich dann ins Stolpern kam, dann habe ich im Reflex mein kleines Händchen, mein Patschehändchen verschwitzt, wie es war, losgelassen oder bin abgerutscht an seinem kleinen Finger. Und was hat gehalten? Sein Griff, der hat nie losgelassen. Hat er wirklich nie. Schon der meines Großvaters hat nicht losgelassen. Und der meines himmlischen Vaters hat auch nicht losgelassen und wird nicht loslassen. Das heißt, halte Christus fest. Tu alles, dass du ihn hältst. Aber habe immer die Gewissheit, das, was dich wirklich hält, das ist sein Griff. Ich möchte ihn ergreifen, nachdem ich von ihm ergriffen bin. Wunderschön, wie Paulus sich mit den Selbstsicheren in Philipper 3, 11 folgende auseinandersetzt. Und da macht er deutlich, dass es Heilsgewissheit gibt, aber keine Heilssicherheit. Nicht? Sei dir gewiss und halte ihn fest. Und das Interessante ist ja, dass der Opa sich über die Maßen freute, über mein kleines verschwitztes Patschehändchen, denn es war ja ein Ausdruck von Liebe und Anhänglichkeit. Nicht? Und wenn ich dann noch dazu sage, Opa, ich werde dich halten, dass wir beide nicht fallen. Nicht? Dann hat er geschmunzelt und freute sich, dass ich so fürsorglich war. So schmunzelt Christus, wenn du ihm sagst, Christus, wir werden das schaffen nächste Woche. Dann sagt er, ja, wir werden. Wir beide werden das schaffen. Nicht? Aber er weiß ganz genau, dass nicht du es schaffst, sondern dass er es schafft und dass du stolperst, bevor du richtig hier über die Schwelle kommst, weil irgendein Balken im Weg liegt und er dich schon gleich hier am Ortsschild greifen muss, weil dich die erste Anfechtung schon beim Rausfahren hier aus dem Tal erlangen wird. Nicht? Das, was hält, ist er, nicht du. Schön, zurück zu Römer 3 und der Argumentation. Mir ist immer wieder wichtig, dass wir nicht nur jetzt die damalige Situation historisch betrachten, auseinandersetzen mit Judaisten, sondern immer mitkriegen, was heißt das denn für uns heute, dass wir nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus Glauben gerechtfertigt sind. Das Gesetz des Glaubens als die Regel des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Und jetzt sind wir wieder mitten in der Argumentation mit den Juden und du hast wieder das Schlitzohr Paulus vor dir. Oder ist Gott etwa allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden. Also kein Jude würde ja sagen, Gott Yahweh ist nur Gott für Israel. Sondern das Bekenntnis Israels ist ja, Gott ist der Gott aller Götter. Er steht über allen Gottheiten, ob es noch andere Götter gibt oder nicht. Yahweh steht drüber. Und die Herrschaft Yahwehs geht ja in alle Lande, von Ost bis West, von Süd bis Nord. Insofern packt er also das Bekenntnis zu dem einen Gott, es gibt nur einen wahren Gott, der hat die Welt erschaffen, nimmt Paulus jetzt und wendet es gegen seine jüdischen Gesprächspartner und sagt, ist denn Gott nur ein Gott der Juden? Nein, natürlich nicht, es gibt ja nur einen Gott. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, keinesfalls, sondern wir richten das Gesetz auf. Und jetzt spielt er wieder mit dem Gesetzesbegriff. Die Gegner werfen ihm vor, du übertrittst das Mosegesetz, du übertrittst das Gesetz vom Sinai, du hebst es auf, du erklärst es für ungültig. Weil du ja sagst, man wird gar nicht durch das Gesetz des Mose gerecht, sondern Leben gibt es nur durch den Glauben ohne Gesetz. Und Paulus, verschmitzt wie er ist, ist, wir heben das Gesetz nicht auf, sondern wir richten es auf. Freilich hat er nicht dazu gesagt, dass er jetzt den Gesetzesbegriff weiterfasst, nämlich er redet ja von der Schrift. Das darf er aber, weil für einen Juden die Tora und die Schrift ein und dasselbe ist. Nicht? Und was Paulus sagt ist, ihr werft mir vor, dass ich das Mosegesetz aufhebe. Das heißt, ihr sagt, das ist unbiblisch. Und ich werde euch beweisen, dass das, was ich sage, biblisch ist. Sein Anspruch ist also, das ganze Evangelium ist bereits in unserem Alten Testament vorher verheißen. Das hat Paulus aber erst in Damaskus in der Retrospektive im Rückblick erkannt. Nicht da ist ihm das plötzlich aufgegangen. Ich hätte es ja schon immer wissen können. Logisch, die Abrahamsverheißung ist 430 Jahre älter als der Sinai. Wie kam ich auf die Idee, dass das Gesetz Gottes Gottes erstes Wort ist? Die Abrahamsverheißung ist doch viel älter. Und jetzt haben wir in 4,1 folgend und wollen deshalb den Text entlang gehen, ein Beispiel für einen typischen Schriftbeweis des Paulus. Hier argumentiert er, und zwar auf theologisch, rabbinisch-pharisäisch hohem Niveau und versucht, seine Gegner einzubinden. Also seine These ist, wir sind es nicht, die das Gesetz übertreten. Wir sind nicht unbiblisch, ihr seid unbiblisch. Nicht? Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Ihr Pharisäer, die ihr meint, euch klammern zu müssen an das Gesetz des Mose, widersprecht in Wahrheit dem Wort Gottes. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Vater, was er erlangt hat? Was sagen wir denn von Abraham, unserem Vater, dass er erlangt hat? Als ich aus dem Rheinland nach Württemberg kam, war mir eine solche Art von Bibelarbeit noch völlig unvertraut. Ich musste erst ganz positiv in pietistische Gemeinschaftsstunden kommen, um das zu erleben. Dass vorne einer steht und sagt, also hat. Und die leicht eingenickte Gemeinschaft wachte auf Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und sie stimmten alle ein. Kennt ihr noch solche Gemeinschaftsstunden? Ja, da war noch Bibelkenntnis, da war noch Bibelwissen. Wenn ich heute meine Studenten sage, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Vater, was er erlangt hat? Was weiß denn ich, sagen die. Denen fällt nichts dazu ein. Wäre ich aber in einer pharisäischen Gemeinschaftsstunde, lieben Zeller, Prägung gewesen, dann hätten die gesagt, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater, was er erlangt hat? Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Denn so spricht Abraham, als Gott ihm in Gestalt der drei Männer in Mamre begegnet, in 1. Mose 18, 1 folgende. Wenn dir das nicht gleich eingefallen ist, musst du dich nicht schämen. Ich habe schon so und so viele neutestamentliche Professoren erlebt, die wussten es auch nicht. Die wussten es auch nicht. Er setzt also Bibelkenntnis voraus. Jetzt seid ihr ganz irritiert, wie kann man bei einer heidenchristlichen Gemeinde die Kenntnis des Alten Testamentes, also nicht nur des Römerbriefs, wenn sie ihn haben, voraussetzen. Nun, ich hatte euch schon am Anfang gesagt, wer waren denn die Heidenchristen der ersten Gemeinden? Das waren Gottesfürchtige, die schon seit Jahren jeden Sabbat die Schriftlesung in der Synagoge hörten. Das heißt, bevor sie sich bekehrten, waren die meisten Heidenchristen schon mit der Schrift vertraut, eben der Tora in der Synagoge. Das Zweite, die ersten Christen haben gelernt in einer Weise, die überraschend war. Das ist mir das erste Mal begegnet in den 70er Jahren, als die Jesus-People-Bewegung aufkam. Da wurden manche von der Straße weg und von den Drogen weg bekehrt. Und wenn du die ein halbes Jahr später getroffen hast, dann hast du denen gesagt, bitte rezitier mal das Johannesevangelium. Dann hatten die das voll drauf. Eben noch Heroin verbrannt und haben das ganze Neue Testament auswendig gelernt. Gut, ich muss zugeben, die haben auch meistens nicht gearbeitet, weder vorher noch nachher. Die hatten Zeit genug, das Neue Testament zu lernen, damit du jetzt keinen Stress empfindest und nicht frustriert bist, dass du sagst, ich kann das Johannesevangelium nicht auswendig. So haben die ersten Christen, so hat Paulus selber große Teile der Schrift in der Tat im Kopf gehabt, auswendig. Hier aber ist es ganz eindeutig so. Also Paulus sagt, Abraham stand vor Gott. Und worauf hat sich denn Abraham selbst bezogen? Und er hat ganz recht, kein Jude kann mit einem Zeug flicken. So ist 1. Mose 18. Abraham sagt nicht, schön, dass Gott in Gestalt von drei Boten kommt. Ich bin ein so frommer Mann, du musst bei mir zu Hause einkehren. Ich bin ein so gütiger Mann und meine Fürbitte, die ich immer halte, macht mich so heilig. Gott, du musst sofort bei mir zum Essen kommen. Sondern Gott selbst tritt Gott gegenüber, nicht sich selbst rühmend, sondern er bezieht sich nur auf Gottes Gnade. So wie wir als Christen uns auf Gottes Gnade beziehen sollen. Also 1. Mose 18, 1 folgende muss man kennen, damit man den Clou überhaupt versteht. Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich dann wohl rühmen. Aber nicht vor Gott, das heißt, so ist es nicht vor Gott. Abraham tut es nicht, denn er hat in 1. Mose 18 sich nicht gerühmt seiner Werke, sondern er hat sich alleine auf die Gnade bezogen. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. 1. Mose 15, 6 steht es schon vor dem Zitat des Abraham. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, der also Werke vorzuweisen hat, dem wird doch der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Was heißt das, dass Abraham vor Gott trat und nur sich auf seine Gnade bezog? Nun, dass er keine Werke vorweisen wollte und keine vorzuweisen hatte, sondern ausschließlich Gottes Gnade anrufen konnte. Hätte er Werke gehabt, dann hätte er nach Werken gerechtfertigt werden können. Wie Römer 2, 5 folgende sagt, wenn jemand treu Gottes Willen tut, dann hat er sich damit ewiges Leben verdient. Aber Paulus sagt, den Mann gibt es ja gar nicht, nicht einmal Abraham. Auch Abraham wurde, obwohl Juden es immer anders sagen würden, allein aus Gnade und Glauben gerechtfertigt. Er war einer, der daran glaubte, dass Gott den Gottlosen gerecht macht. Das heißt absolute Begnadigung, nicht aufgrund des gelebten Lebens. Und damit er das sichert, macht er etwas, was Rabbinen theologisch korrekt als einen Schluss machen, dass er nämlich zwei Bibelstellen, an denen derselbe Begriff vorkommt, miteinander verbindet. Das hat Paulus nicht frei erfunden, sondern das ist eine der Regeln der pharisäischen Schriftauslegung. Wenn also eine Bibelstelle in sich selber unklar ist, darf ich eine andere Bibelstelle, in der derselbe Begriff vorkommt, verwenden, um dann beide miteinander auszulegen. Nicht, das ist eine rabbinische, also man würde heute sagen, das ist historische, kritische Exegese, wie sie der Universität gelehrt wird. Paulus hält sich also an die Regeln seiner Gegner. Nicht, er bleibt also innerhalb ihres Systems. Deshalb kann er jetzt wechseln zu David, wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Psalm 32, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Hier ist jetzt der Begriff, mit dem beide Verse verbunden sind. Zurechnen der Gerechtigkeit bedeutet nicht zurechnen der Sünde. Und mit David hat er natürlich auch in der Tat einen Gottlosen erwischt, denn David ist, Psalm 51, als Mörder und Ehebrecher einer, der sein Heil verwirkt hat und der Gott ja bittet um die Erschaffung eines neuen Herzens. Nicht? Die Neuschöpfung kommt hier das erste Mal vor, Psalm 51, dass David weiß, nach meinem alten Leben gibt es keine Hoffnung, Gott muss mir ein neues Herz geben, er muss mich neu erschaffen. Ich habe mein Leben verwirkt, mein altes Leben, eben durch Ungehorsam gegen Gott, Unverantwortlichkeit als König, Ehebruch und Mord. Psalm 32, die Freude über einen Gottlosen, der Vergebung bekommt. Und jetzt geht es gerade zu Knitz weiter und dann gehen wir gleich in die Pause. Diese Seligpreisung nun, gilt sie dem Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Was sagen wir doch? Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und ich sehe den Paulus vor mir mit seinen funkelnden Äuglein, wenn er jetzt in Vers 10 fragt, wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? War Abraham beschnitten, als die Gerechtigkeit, Genesis 15, ihm zugerechnet wurde? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Denn Abraham war selbst unbeschnitten bei seiner Rechtfertigung, damit er auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Verheißung an Abraham, Genesis 1. Mose 12. Rechtfertigung des Abraham aufgrund seines Glaubens, schon Genesis 15. Beschneidung, erst Genesis 17. Das heißt, Paulus sagt, die Beschneidung ist nicht die Bedingung für die Rechtfertigung, sondern war das Zeichen, das Gott ihm gegeben hat, der Rechtfertigung aus Gnaden. Und die Erweis der Heiligkeit, Genesis 22, die Opfer des Isaak, war das vor der Rechtfertigung oder war es danach? Es war eine Frucht des Geistes, dass er Gott gehorsam war. Und deshalb ist die Abfolge der Abraham-Geschichten hier von größter Bedeutung. Bibelkunde kann nicht schaden, ist der Schlusssatz für diese Stunde, um Paulus zu verstehen und um das Leben zu kommen. Vielen Dank, erholt euch gut, es war sehr viel.